Sind wir deutsche Weltmeister im Erinnern, fragt Aleida Assmann in ihrem gerade erschienenen Buch Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Steckt hinter der weitgehend perfektionierten Erinnerungskultur in unserem Land gar eine latente Fortsetzung von deutscher Hybris, stellt sie in den Raum. Aleida Assmann bestreitet dies vehement und betont, es gebe Ereignisse in der Vergangenheit jeder Nation, die nicht einfach vorbei und nur noch von historischem Interesse seien. Dies gelte in besonderer Weise für Deutschland, das gleich zweimal im 20. Jahrhundert schuldig geworden sei, weil es beiden großen ideologisch totalitären Versuchungen, Faschismus und Kommunismus, nicht Widerstand geleistet hätte, beziehungsweise widerstanden hätte. Während die hiesige Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen in Europa als weitgehend gelungen, ja sogar als vorbildlich gepriesen wird in Teilen Europas, gleicht die Aufarbeitung der SED-Diktatur immer noch, wie mir scheint, einem Fass ohne Boden. Die skurrile, bisweilen laufende Debatte um den Topos Unrechtsstaat stehen, haben dies ebenso deutlich gemacht wie die Diskussion um die Versetzung von Ex-Stasi-Mitarbeitern aus der Stasi-Unterlagenbehörde. Und noch immer hat man manchmal den Eindruck, wenn man DDR-Unrecht aufklären möchte, dass man als kalter Krieger dasteht und nicht als Geschichtsaufklärer. Wir wollen hier auf dem Podium in den nächsten anderthalb Stunden der Frage nachgehen, wie wir künftig mit dem Erbe der DDR umgehen wollen. Und zwar in zwei Schritten. Richard Schröder hat das ja auch schon angedeutet. Zum einen wollen wir etwas sagen zum Hören, zum Stand der Aufarbeitung, eine Zwischenbilanz ziehen. Und zum anderen wollen wir nach Modellen der Zukunft der Erinnerung Ausschau halten. Dabei soll es natürlich um den Vorschlag des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen Roland Jahn gehen, auf dem Gelände des ehemaligen Stasi-Hauptquartiers in Berlin-Lichtenberg einen authentischen Lernort zur SED-Diktatur einzurichten, genannt Campus der Demokratie. Ich darf zunächst unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Podium hier begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich Ulrike Poppe, brandenburgische Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Es ist etwas umständlich, aber ich habe auch gelesen, der Titel wird publizistisch abgekürzt mit Diktaturbeauftragte. Aufarbeitet, ja, das hört sich schon besser an. Ich habe einmal am Tagesspiegel Diktaturbeauftragte und bin etwas zusammengeschreckt. Ja, ja. Sehr schön, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße Rainer Eppelmann, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Auch Ihnen herzlich willkommen, Beiratsmitglied der Bundesbehörde Stasi-Unterlagen. Ich begrüße Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und Mitglied des Rates der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Hubertus Knabe ist bei uns, Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und unverdrossener Kämpfer für die Anerkennung von Opfern und gegen die Symbole der alten DDR. Herzlich willkommen. Und schließlich Wolfgang Thierse, gerade nach 23 Jahren aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden, war auch schon in sehr vielen Gremien zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, im Deutschen Bundestag Präsident und Vizepräsident des Bundestages. An ihn soll gleich auch die erste Frage gehen. Wenn Sie nach nunmehr fast einem Vierteljahrhundert auf Ihre parlamentarische Tätigkeit zurückschauen, was wurde unter dem Blickwinkel Erinnerungskultur, Geschichtspolitik mit Blick auf die DDR geleistet? Was wurde nicht geleistet? Was steht noch aus? Wolfgang Thierse hat das Wort.
Ach ja, in ein paar Worten ein Resümee zu ziehen, ist natürlich ganz unangemessen. Aber zunächst mal will ich sagen, erstens, dass wir diesen anstrengenden und nicht ganz widerspruchslosen Versuch gemacht haben, diese Last zu übernehmen und sich an ihre Bearbeitung zu machen, ist schon etwas ganz Wichtiges. Das war eine Intention der frei gewählten Volkskammer, es anders zu machen als zunächst nach 1945 die Deutschen insgesamt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger politisch-moralischer Versuch mit allen einzelnen Schwierigkeiten. Gelungen ist es ganz wesentlich doch auch die rechtliche Seite der Bearbeitung der Vergangenheit voranzutreiben. Nicht, weil ich der Meinung bin, es hätte so viele kraftvolle Urteile gegeben, aber dass dieser rechtsstaatliche Versuch unternommen wurde, an exemplarischen Beispielen die Schuld von Tätern nachzuweisen, das ist wichtig. Da zählt nicht die Menge der Urteile und auch nicht die Länge der Strafen, sondern dieser Versuch war wichtig. Auch wenn man dann im Einzelnen sich ärgern kann und viele auch unzufrieden waren, das ist wichtig. Nächstens, das nächste, was ich für wichtig halte und was zum Teil wenigstens gelungen ist, sind die Rehabilitierungsanstrengungen, die Anstrengungen zur Entschädigung. Da wird man im Einzelnen auch darüber reden müssen, wo war zu viel Bürokratie, was ist da im Einzelnen nicht wirklich gelungen. Das geht ja bis heute, dass Betroffene, Insassen von Gefängnissen, ich erinnere mich an ein wirklich mich sehr beeindruckendes Gespräch mit den Hoheneckerinnen, die sich darüber beklagen, wie schwierig das ist, die Anerkennung zu erreichen von Beschädigungen des eigenen Lebens durch Haft, durch berufliche Zurücksetzung und so weiter. Da ist einiges ganz gut gelungen, da haben wir auch einige ganz richtige Gesetze gemacht, aber man muss eben auch noch beklagen, was daran an bürokratischem Fehlentwicklungen stattgefunden hat und was nicht ausreichend an Entschädigung, an Rehabilitierung, an Wiedergutmachung, an Anerkennung stattgefunden hat. Und einen letzten Punkt, wo ich eher zu einer kritischen Bewertung komme. Mich hat immer geärgert, von Anfang an, ich habe das auch öffentlich öfters gesagt, dass diese DDR-Geschichte in der medialen Wahrnehmung verkürzt worden ist zu Skandalgeschichten von Feigheit und Verrat, Stichwort das Faszinosum IM, hat alles andere beherrscht, überragt, überstrahlt. Und darin liegt zugleich auch eine Verfälschung sowohl des Urteils über des Systems wie des Lebens in diesem System, weil dadurch plötzlich eine Menge Menschen sich mehr oder minder deutlich angegriffen fühlten, die eigentlich nicht gemeint war. Also das, was ich immer wieder gesagt habe, deutlicher zu unterscheiden in der öffentlichen Diskussion zwischen dem Urteil über das System namens DDR, Kommunismus, wie immer wir es nennen, das muss entschieden und klar und hart sein, einerseits, und dem Urteil über die Menschen, die darin gelebt haben, die Biografien, die darin gelebt worden sind, die ja nicht alle gescheitert sind und nicht gescheitert sein dürfen. Also diesen Unterschied, diese Differenzierung im Urteil, die ist nicht so gelungen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das liegt eben auch an dem fast negativen Faszinosum IM, das natürlich, ich verstehe das, dass die Medien, wie die Menschen sich darauf gestürzt haben, das ist etwas Fassbares etc. Aber darin liegt doch eine Vereinseitigung des Urteils und daran muss immer wieder neu gearbeitet werden. Das ist ja auch die Frage danach, wie war neben den Stasi-Geschichten, der Unterdrückungsmaschinerie, dem Unrecht passiert ist, wie hat das Leben da doch stattgefunden? Menschen zu erlauben, dass sie sich daran auch erinnern, ohne nun zu einem apologetischen Urteil über die DDR zu kommen.
Vielen Dank, Wolfgang Thierse. Ulrike Poppe, Sie haben ja bei anderer Gelegenheit gesagt, dass es immer noch einen hohen Beratungsbedarf gibt, aber gleichzeitig auch Defizite bei den Beratungsangeboten. Wie sieht Ihr Resümee heute aus?
Also ich kann hier gut anschließen. Ich sehe auch eines der Defizite darin, dass es eine zu starke Stasi-Zentriertheit gegeben hat, was anfänglich gute Gründe hatte. Immerhin war es weltweit historisch erstmalig, dass diese Quellen zugänglich waren. Und es war auch notwendig, um tatsächlich den Charakter dieses Systems darzustellen, dass man im Einzelnen das nachvollziehbar gemacht hat durch die Öffnung der Stasi-Akten. Aber es ist einiges, was eben Diktatur auch ausmacht, auf der Strecke geblieben. Und da war heute schon die Rede davon, von der sogenannten Weichzeichnung der DDR. Ich erinnere mich an die Bundestagsdebatte, also an die Anhörung im Bundestag zu der Gedenkstättenkonzeption, Gedenkstätten nach 45. Und da hieß es gerade von Bundesrepublik, also von West. Historikern, dass sie befürchten und das auch nicht akzeptieren wollen, dass die Stasi durch die Kinderkrippen in der DDR weichgezeichnet würde. Und diese Auffassung halte ich für einen ganz großen Fehler, muss ich sagen, weil also auch in den ganzen Sozialbereichen, die heute immer noch wie DDR-Mythen durch das Geschichtsbild wabern, ja auch Diktatur kenntlich gemacht werden kann. Zum Beispiel, dass in der Sozialpolitik der DDR in der Analyse man feststellen kann, dass der Mensch nur als Werktätiger, wenn er noch für die Produktion brauchbar ist, alle gesundheitlichen und pflegerischen Leistungen bekommt, aber es einen starken Abfall gibt gegenüber denjenigen, die alt sind, unheilbar krank sind, psychisch krank sind. Und da braucht man eben nur in die Pflegeanstalten und in die Psychiatrien zu gucken, in die Altenheime zu gucken, der DDR. Und man sieht, welchen Charakter eigentlich dieser immer noch bei vielen sehr soziale Staat wirklich hatte. Und deshalb ist es wichtig, also auch diese Seiten mehr in den Vordergrund zu rücken. Denn, und von dieser Diskrepanz war heute auch schon die Rede, es gibt nach wie vor, und ich spüre das in den Gesprächen in Brandenburg sehr deutlich, eine Diskrepanz zwischen den lebensweltlichen Erzählungen derer, die in der DDR gelebt haben, und nicht jeder hatte mit der Stasi zu tun und nicht jeder hatte einen Toten an der Grenze zu beklagen aus seiner Familie, sondern die meisten haben eben ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Leben gelebt. Und die Diskrepanz zwischen diesem sogenannten Normalleben und dem vermittelten DDR-Bild als Stasi-Staat und als Staat, der ein unmenschliches Grenzregime unterhielt, diese Diskrepanz ist einfach noch da und macht die ganze Geschichte für viele, gerade Jugendliche, unglaubwürdig. Und um diese Diskrepanz zu überbrücken und um diese Mythen abzubauen, ist es notwendig, dass man in diese Bereiche hineingeht und zeigt, wie es in Jugendwerkhöfen zuging, wie es in Durchgangsheimen zuging, in den sogenannten Spezialheimen. Man muss in das Bildungssystem wirklich hineingucken und nicht nur oberflächlich urteilen. In die Provinzkrankenhäuser, in die Altenheime und so weiter und so weiter. Das ist für mich bisher am meisten auf der Strecke geblieben und dringend notwendig, das inzwischen auszugleichen. Und Sie fragten mich auch noch nach den Opfern, ganz kurz. Auch da kann ich mich sehr gut anschließen an das, was Herr Schröder gesagt hat, nämlich die Unterscheidung zwischen Sacrifice und Victims, die wir im deutschen Sprachgebrauch nicht haben. Es ist so, dass der Opferstatus hier in einem Land mit keiner sehr reichhaltigen Freiheitstradition immer noch ein Makel ist, ein Loser-Image ist. Hinzu kommt, dass die Opfer meistens arm sind, klar, die Folgen spüren sie bis heute, sie sind arbeitslos oder eben Mindestrentenempfänger und so weiter. Und auch das ist ja ein Stigma in dieser Gesellschaft, arm zu sein. Arm sind diejenigen, die ihr Leben nicht in den Griff gekriegt haben. Und die Opfer also aus dieser Ecke herauszuholen, hieße, dass man in den Gedenkstätten auch ein Bild zeichnet von ihnen als Wegbereiter der Überwindung der Diktatur, als Mutmacher, als diejenigen, die die Vision von Freiheit aufrechterhalten haben. Es mögen nicht alle sein, aber ein großer Teil ist es. Und das wünsche ich mir, dass das stärker Berücksichtigung findet.
Vielen Dank, Ulrike Poppe. Wir haben also jetzt zwei Eindrücke. Einmal den Eindruck von Wolfgang Thierse, vereinseitigtes, an EM festklebendes Urteil über die DDR. Zum anderen reden Sie von Weichzeichnung, von Mythen über Krippenplätze, mit denen dann gesagt wird, es war nicht alles schlecht. Und gleichzeitig fordern Sie, dass sich mehr mit dem Alltag in der DDR befasst wird. Sie, Herr Eppelmann, haben ja in besonderer Weise, wie ich gelesen habe, immer wieder vor Schulklassen Rede und Antwort gestanden, wenn es darum ging, das Leben in der Diktatur zu schildern. Auch im Rahmen des von Ihnen mitinitiierten Zeitzeugenbüros. Wie bewerten Sie die Urteile Ihrer beiden Vorgänger?
Ich kann die gut hören und bin mir ganz sicher, wenn jeder von Ihnen die Chance hätte, seine Eindrücke und seine Erfahrungen und seine Beobachtungen zu benennen, kämen grundsätzlich Übereinstimmendes raus, aber zum Glück auch eine Fülle von unterschiedlichen Dingen, die uns unterschiedlich wichtig sind. Das ist die Situation, wie sie 1989 und 1990 schon gewesen ist. Da gab es ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und mit unterschiedlichem Interesse, was ihrer Meinung jetzt besonders zu tun sei, zu machen sei. Es hat Menschen gegeben, die mit einem gewaltfreien Protest dafür Sorge getragen haben, dass die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit nicht in der Versenkung verschwinden, sondern dass sie hochkommen. Und dass ein Rechtsanspruch in Deutschland entstehen wird, dass jeder das Recht hat, nachzufragen und Auskunft zu erhalten. Es hat eine geschlossene und verschlossene Gesellschaft DDR gegeben, in der Menschen zum Teil sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen, ihres Lebens, haben sie unterschiedliche Erwartungen gehabt, was müsste jetzt passieren. Zum Glück haben wir einen Grundkonsens gefunden. Eben nicht vergessen, vorbei, wir gucken nur nach vorne. Ich kann mich erinnern, es hat doch solche Forderungen gegeben. Lasst uns nur nach vorne gucken, lasst uns vor allen Dingen Geld nur in die Zukunft ausgeben und nicht in die Vergangenheit, in die Erinnerung, in die Aufarbeitung. Das ist, glaube ich, bis heute so geblieben. Von daher ist es gut, dass wir nach dem fragen, was gelungen ist. Und da gibt es, auch das glaube ich, nicht hier alleine zu sein, eine Fülle von Dingen, wo wir sagen, jawohl, das ist gelungen, bis dahin, dass erstmals in der deutschen Geschichte das oberste deutsche Parlament sich mit einem Stück Vergangenheit befasst hat, für die noch eine Fülle von Zeitzeugen da waren. Das hat also immer auch was mit Risiko zu tun gehabt. Ich kann mich erinnern, bei der Arbeit der Enquete-Kommission, als es auf einmal um deutsch-deutsche Verbindung und deutsch-deutsche Politik ging und auf einmal einige der altbundesrepublikanischen Spitzenpolitiker sehr nervös reagierten, weil auf einmal Äußerungen von ihnen auf den Tisch gekommen sind, wie sie sich freundlich kommunizierend mit Erich Honecker in Leipzig oder wo auch immer unterhalten haben. Da hat es also auch an der Stelle ganz unterschiedliche Erfahrungen gegeben. Ich bin froh darüber, dass der Gesetzgeber sich an der Stelle selbst dieser Aufgabe gestellt hat. Das hat dazu geführt, dass Gesetze beschlossen werden konnten, relativ kurz nach dem Ende der Diktatur, dass Strukturen aufgebaut worden sind, dass man sich sofort, mittelfristig, aber auch langfristig, wenn wir es weiter wollen, mit dem Thema Aufarbeitung der Diktatur und dem Verhältnis der zwei sehr unterschiedlichen deutschen Staaten beschaffen kann. Dass es eine Bundesbehörde gibt, ist ein politischer Wille gewesen, für den es eine große Mehrheit gegeben hat. Fast alle diese Gesetze, die man jetzt erinnern könnte, sind in ganz, ganz großer Mehrheit, oft Einstimmigkeit oder fast Einstimmigkeit im Deutschen Bundestag beschlossen worden. Es gibt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit einem ungeheuer breiten, eigentlich mit den knapp 10 wissenschaftlichen Mitarbeitern, die da tätig sind, gar nicht tatsächlich zu erfüllenden Aufgabe. Trotz der 5,5 Millionen Euro, die wir zu zinsgünstigen Zeiten hatten, das ist leider inzwischen vorbei und wir werden uns an sehr viel weniger gewöhnen müssen, zumindest solange die Zinsen so weit unten bleiben. Das hat aber ermöglicht, dass Initiativen, die in der Zeit der Friedlichen Revolution oder unmittelbar danach entstanden sind, dass die mit staatlichen Mitteln unterstützt werden konnten. Ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern, am Anfang haben wir als Werkzeug da viel mit ABM-Stellen gearbeitet. Das ging aber irgendwann nicht mehr und nun gibt es eine Fülle von Initiativen. Ich sehe Tom Selle von der Robert-Havemann-Gesellschaft gerade vor mir ja, die letztlich gar nicht in der Art und Weise, wie sie heute wirksam sein können und existieren könnten, wenn sie nicht durch den Bundeshaushalt letztlich unterstützt werden, die jetzt aber auch in Schwierigkeiten geraten durch die geringeren Einnahmen an Zinsen, die kommen. Ich habe den Eindruck, es gibt doch heute noch Menschen, die darüber reden wollen, denen das wichtig ist, ihr eigenes Schicksal aufzuklären oder den nachfolgenden Generationen behilflich zu sein. Es ist von Richard ja vorhin schon genannt worden, die Zahl derer in Deutschland, die nur Demokratie kennen, wird Gott sei Dank jeden Tag größer. Und die Zahl derer, die beides miteinander vergleichen können, wie ist denn eigentlich konkret der Alltag in einer Diktatur gewesen und wie ist er in einer Demokratie? Die also diesen Vergleich anstellen, die werden jeden Tag weniger, zumindest prozentual in Deutschland. Und wenn es unter den 16- bis 18-jährigen Gymnasiasten 30% heute in Deutschland gibt, die gebeten, alle 100 sind gebeten worden, Prozent, sie möchten den ihrer Meinung nach wichtigsten Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie benennen. 33% der heute 16- bis 18-jährigen Gymnasiasten, nicht Hilfsschüler, denen fällt dazu keine für sie wichtige Antwort ein. Ich habe den Eindruck, so wie es unstrittig ist, das, was zwischen 33 und 45 in Deutschland passierte und in Deutschlands Namen gemacht wurde, dies Gleiche sollten wir klugerweise auch tun im Blick auf die Zeit von 1945 oder 49 bis 89, ohne diese beiden Diktaturen gleichzusetzen. Aber ich möchte, das ist die Erfahrung meines Lebens, nie wieder in einer Diktatur leben. Egal, was sie verspricht, egal, was sie vorhat. Und das werden wir, weil wir alle nur ein zeitliches Leben haben, nicht alleine packen. Diese Erkenntnis, wenn sie uns wichtig ist, und ich hoffe, sie ist es, werden wir an unsere Nachfolgenden weitergeben müssen. Darum war ich Richard ausgesprochen dankbar dafür, dass er deutlich gemacht hat, es gibt da nicht bloß Aufgaben, die sich irgendwann mal erledigt haben, sondern auch welche, ja, die so lange ihren Stellenwert behalten, solange es Menschen auf dieser Erde gibt.
Vielen Dank, Rainer Eppelmann. Roland Jahn, vereinseitigter, an EM-zentrierter Blick auf die DDR, da müssten Sie sich eigentlich angesprochen fühlen als Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Sehen Sie das auch so? Es gibt ja auch andere Politiker, die, ich denke an Bundespräsident Johannes Rau oder auch Matthias Platzek, die auch immer wieder beklagt haben, dass man zu wenig auch über Leben und Alter in der DDR erführe. Kann man das beides trennen?
Ich kann es nur unterstützen. Das, was Wolfgang Thierse hier gesagt hat, ist etwas, was mir schon immer Sorgen bereitet hat. Manchmal bei öffentlichen Veranstaltungen ist das immer für viele verwunderlich, dass ich als Beauftragte für die Stasi-Unterlagen dann deutlich sage, dass wir wegkommen müssen von der Fixierung auf Staatssicherheit. Wir sind ja eigentlich auch auf dem Weg. Bloß der muss immer wieder forciert werden, dass wir diesen Weg gehen und wir dürfen dort nicht ruhen. Es ist einfach so, dass diese Mediengesellschaft und wir sind für eine freie Presse dafür gesorgt hat, dass diese Fixierung auf die Stasi entstanden ist. Es waren nicht nur die Journalisten, sondern es waren natürlich auch politische Interessen, die sogar auch von Verantwortlichen der SED benutzt worden sind, damit irgendwo ein Buhmann in dieser Gesellschaft da ist. So, aber deswegen ist es wichtig, dass wir ganz klar das immer wieder einfordern. Es war keine Stasi-Diktatur, sondern eine SED-Diktatur. Das gilt es immer wieder zu betonen. Wir sollten dort auch klare Zeichen setzen. Ich freue mich, dass zum Beispiel jetzt in Brandenburg die Landesbeauftragte nicht mehr die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen ist, sondern dass es weitergefasst ist. Sachsen-Anhalt will jetzt auch diesen Weg gehen. Die bereiten das vor. Das sind ganz wichtige symbolische Zeichen. Es ist auch wichtig gewesen, dass das Stasi-Unterlagengesetz geändert worden ist und die Aktenherausgabe für Forschung und Journalisten nicht sozusagen den Zweck der Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes nur gelten soll, sondern der Herrschaftsmechanismen in der SED-Diktatur insgesamt. Das ist extra so ins Gesetz reingeschrieben worden und deswegen muss das auch weiter unterstützt werden, dass hier diese Akten genutzt werden, um insgesamt aufzuarbeiten. Diese Akten bieten dazu eine große Chance, weil schon die Staatssicherheit in alle gesellschaftlichen Bereiche hineingewirkt hat und dazu Akten angelegt hat. Selbst dort, wo sie keine direkte Verantwortung getragen hat, ist in den Akten oft viel zu finden. Das kann gut genutzt werden. Und zusätzlich müssen wir aber auch dahin kommen, dass wir die Aufarbeitung der Staatssicherheit im Konkreten auch stärker in ihrer Wirkung betrachten. Wir machen das jetzt in der Forschungsabteilung, da wird heute Nachmittag vielleicht auch noch drüber geredet. Wir machen das, dass wir stärker das Wirken der Staatssicherheit in die Gesellschaft hinein betrachten. Wir haben die Themen Stasi und Umwelt, Stasi und Wirtschaft. Wir haben ein Projekt zur Denunziation, wo wir das doch weiter fassen als bisher. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir Grundlagen dafür bieten, dass auch weitere Forschungen dann durchgeführt werden können, gerade auf dem Gebiet Alltag in der Diktatur. Es ist wichtig, dass wir in der Aufarbeitung die Menschen abholen bei ihren eigenen Erlebnissen, dass wir wegkommen von Schwarz-Weiß-Malerei, von ja, Schubladen, die oft da sind, da Täter, da Opfer, sondern dass wir wirklich ja, die Menschen dort abholen bei ihren eigenen Erlebnissen, wo sie sich auch einbringen können in die Diskussion, wo auch Fragen beantwortet werden, warum bin ich bereit gewesen, Grenzdienst zu leisten, warum bin ich bereit gewesen, eventuell auf Flüchtlinge zu schießen, was für Zwänge waren da, diese ganzen Handlungsspielräume oder die Enge, in der man sich bewegt hat in der DDR, das gilt es zu betrachten und da auch immer mit einem Grundsatz, nicht abrechnen, sondern aufklären.
Vielen Dank, Roland Jahn. Hubertus Knabe, ich sagte das schon eingangs, Sie haben sich immer wieder für die gerechte Sache der Anerkennung der Opfer eingesetzt und dabei darauf hingewiesen, dass bei uns es viel schwieriger ist, als Opfer anerkannt zu werden, als beispielsweise in anderen Ostblockländern, in Polen, Tschechien. Wie würden Sie aus Ihrer heutigen Sicht hier eine Bilanz ziehen?
Ja, die Opfer liegen mir schon deshalb sehr am Herzen, weil ich täglich mit ihnen zu tun habe, die bei mir in mein Zimmer schneien und ich auch viele Briefe bekomme und viele Situationen erlebe, wo einfach mein, wie soll ich sagen, natürliches Mitleid gerührt wird. Und das ist auch, finde ich, einer der Punkte, die ich hier gerne ansprechen möchte. Zu Beginn hatte ich das Gefühl, das ist alles so ein bisschen überdreht hier, die Diskussion. Eigentlich handelt es sich um ganz einfache Dinge, glaube ich, über die wir hier reden. Und ich glaube auch Wolfgang Thierse hat ja vorhin schon das sehr schön pragmatisch auch dargelegt, worum es eigentlich im Kern geht. Und da wäre für mich an erster Stelle eben nach dem Ende einer Diktatur, unter der viele Menschen sehr gelitten haben, dass man die Opfer irgendwie würdigt. Das macht man mit verschiedenen Instrumenten. Das geht da nicht nur um materielle Entschädigung, sondern das geht auch um Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung. Deswegen suchen sie sich Orte, wo sie dann auch Plaketten zum Beispiel anbringen. Ich entsinne mich an einen Streikführer aus Strausberg, der jahrelang darum gekämpft hat, dass in dieser NVA-Hochburg ein kleines Schild für das Streikkomitee, wo er Mitglied war, aufgestellt würde und immer wieder gescheitert ist am Widerstand der örtlichen Politiker. Ich finde das ganz natürlich, dass man eben nach dem Ende eines Unrechts, und das macht man ja auch im privaten Bereich so, dass man versucht, den Opfern die Last zu nehmen, jedenfalls soweit das überhaupt möglich ist, indem man sie würdigt und dazu die entsprechenden Instrumentarien entwickelt. Dazu gehören eben nicht nur die Fragen, die Wolfgang Thierse angesprochen hat, der juristischen Rehabilitierung, der Entschädigung, sondern auch der gesellschaftlichen Würdigung von Straßennamen angefangen bis zu Gedenkstätten und so weiter. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, und da gibt es auch einen ersten Impuls, auch vor allem von den Opfern nach 1989, einfach herausfinden zu wollen, was gewesen ist in der Vergangenheit, auch um Sachverhalte im Nachhinein zu klären, auch im eigenen Leben, aber auch im politischen Leben. Und das ist, wenn man so will, auch eine ganz natürliche und gute Neugier der Menschen, dass man wissen will, was passiert ist. Und da gibt es Wellen, das ist mal wichtiger, das ist mal weniger wichtiger. Dann gibt es auch Themen, die im Vordergrund stehen. Am Anfang waren es diese Eubes. Herr Thiers erinnert sich sicherlich noch, als diese Dinge plötzlich auftauchten, dass in jedem Staatsapparat der Abteilungsleiter eigentlich ein Stasi-Mann ist und man das nicht wusste und dadurch natürlich verunsichert war. Und es gibt dann andere Fragen, die dann vielleicht etwas später kommen. Und auch das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Auf der ganz unmittelbaren Ebene, dass die Opfer wissen wollen, was ihnen widerfahren ist. Dafür ist die Akteneinsicht unheimlich wichtig gewesen. Dann auf der Ebene der Wissenschaft, dass man eben versucht, die Dinge zu erforschen. Und dann auch auf der Ebene des Publikums, will ich das jetzt mal nennen, der Gesellschaft, dass eben auch der Mensch, der sich nicht wissenschaftlich mit Geschichte beschäftigt, interessiert daran ist, zu wissen, wie es gewesen ist. Und man kann vielleicht sagen, je dramatischer die Geschichte war, desto größer ist auch das Bedürfnis, darüber mehr zu erfahren, was wir jetzt gerade auch in diesem Jahr erlebt haben, durch diese wunderbare Aktion, die ja, glaube ich, Rainer Klempke mit angeregt hat, für zerstörte Vielfalt. Das interessiert die Leute einfach. Wer war das, der damals plötzlich unter die Räder dieser Nazi-Diktatur gekommen ist? So, was dann die Vermittlung anbetrifft, was kommt letztlich beim Einzelnen an? Da bin ich relativ bescheiden geworden. Wenn man hier auf die Straße gehen würde und fragen würde, einen 16-, 17-Jährigen, was weißt du über den Nationalsozialismus, da käme, wenn es gut geht wahrscheinlich, Judenvernichtung, Weltkrieg. Das ist schon eine ganze Menge. Es könnte auch gar nichts kommen. Kann man vielleicht schon froh sein. Und was die DDR anbetrifft, was ist das Essentielle? Diktatur, Überwachungsstaat, wäre meine These. Ich glaube, wenn die zwei Sachen kämen, wäre schon auch eine ganze Menge erreicht. Und da will ich vielleicht nur kurz den Kollegen Horst Möller in Schutz nehmen, weil Ulrike Poppe auf die Anhörung damals zu sprechen kam über das Gedenkstättenkonzept. Er hat eben damals gesagt, die Stasi ist für dieses Grundverständnis der DDR wichtiger als die Kinderkrippen. Und das hatte eben auch einen ganz bestimmten Hintergrund, ist aber auch schon lange vorbei. Wenn dann noch als Schlussfolgerung des Mannes auf der Straße sozusagen herauskäme, dass die Demokratie doch im Grunde besser ist als diese beiden Regime mit diesen beiden Kennzeichnungen, dann wären wir schon sehr, sehr weit und könnten uns glücklich schätzen, dass wir eine so politisch gebildete Bevölkerung haben. Nun gibt es noch eine entwickeltere Form der Aufarbeitung, die wir zum Beispiel auch in Hohenschönhausen in Seminaren mit Schülern versuchen zu entwickeln und die auch in der politisch etwas elaborierteren Diskussion eine Rolle spielt. Das sind aber eigentlich auch ganz einfache Dinge, die man da vermittelt. Das zum Beispiel das Prinzip der Gewaltfreiheit, dass man für ein politisches Ziel nicht einfach gewalttätig werden sollte. Wenn das verstanden würde, aus der Geschichte gelernt, wäre das schon sehr, sehr viel. Dann das Prinzip der Toleranz, dass man den Andersdenkenden nicht einfach einsperrt, sondern dass man ihn akzeptiert, auch wenn einem die Meinung nicht recht ist. Auch das wäre schon sehr viel. Und was die DDR anbetrifft als Besonderheit, finde ich, dass die Marktwirtschaft besser ist als eine Staatswirtschaft. Wenn das verstanden würde, wäre auch eine ganze Menge gewonnen. Und das sind dann sozusagen schon vertiefte Formen der Annäherung, die sich dann eben vielleicht in einem gesellschaftlichen Diskussionsprozess vermitteln lassen. Ich denke auch, wir sind gar nicht stehen gar nicht so schlecht da. Ich gebe da Wolfgang Thierse im Wesentlichen recht. Es gibt Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, aber im Wesentlichen, wenn man das vergleicht, auch mit anderen Staaten der Erde, ist das schon gar nicht so schlecht gelaufen. Wir machen jetzt gerade eine EU-weite Untersuchung über die Lage der Opfer des Kommunismus in allen ex-kommunistischen Staaten und suchen einfach auch nach guten Beispielen, was gut gelaufen ist. Und da kann man sicher noch einiges verbessern. Eine Idee, die mir sehr gut gefällt, bei den Tschechen ist das, glaube ich, so, und bei den Rumänen, die Verfolgten bekommen dort einen offiziellen Status und dürfen kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das ist nicht viel, aber für einen Verfolgten, glaube ich, eine Würdigung, die eben sozusagen täglich eine gewisse Genugtuung bringt. Und das, damit bin ich wieder bei meinem Ausgangspunkt. Natürlich ist es wichtig, den Opfern wenigstens im Nachhinein eine ihnen zustehende Würdigung widerfahren zu lassen.
Vielen Dank, Hubertus Knabe. Ulrike Popper wollte noch eine ergänzende Bemerkung machen zu dem eben Gesagten.
Ja, und zwar zu den Opfern. Ich glaube, aus drei Gründen muss die Gesellschaft sich um die Opfer kümmern und versuchen, ihnen einen anderen Status zu verleihen, wie ich meine. Das eine ist das, was Hubertus Knabe am Anfang angesprochen hat, allein aus menschlichen Gründen, aus Mitleidsgründen muss das Leid gewürdigt werden, das ihnen widerfahren ist. Zum Zweiten, weil durch die Offenlegung dessen, was ihnen widerfahren ist, wird dieses System als ein verbrecherisches charakterisiert. Das Dritte aber, und das weist vor allem nach vorne, ist, welche Botschaft vermitteln wir an die nachfolgende Generation, wenn diejenigen, die Nachteile in Kauf genommen haben, Haft in Kauf genommen haben, um ihrer Ideale willen einer besseren Gesellschaft, einer gerechteren, einer demokratischen, einer freiheitlichen willen, wenn diese auch heute die Loser sind. Also die Opfer von damals sind die Loser von heute. Daraus folgt die Botschaft an die nachfolgende Generation: Widerstand lohnt sich nicht. Besser, man ordnet sich unter, egal unter welches System, als sich für etwas einzusetzen, was selbst, wenn es siegreich ist, diejenigen, die es erkämpft haben, an den Rand drückt. Wieder an den Rand drückt. Und das, finde ich, ist eine fatale Botschaft. Und deshalb ist die Ehrung, meine ich, der Opfer, die Würdigung derer, die das erkämpft, erfochten haben, auch eine Sache unserer politischen Kultur.
Vielen Dank, Ulrike Popper. Das war die erste Runde in unserer Diskussion. Gibt es, ich habe viel Konsens festgestellt hier auf dem Podium, gibt es von Ihrer Seite noch Einsprüche? Herr Eppelmann, bitte.
Ich würde gern noch eine Bemerkung machen, und zwar: all das, worüber wir hier reden, hat ja auch Strukturen. Ich habe das ein Stück weit angedeutet damit, dass es die Behörde für die Akten der Staatssicherheit gibt, dass es die Bundesstiftung gibt, dass es die Bundeszentrale für politische Bildung gibt, dass es eine Fülle von Bekannteren wie Robert Havemann zum Beispiel oder unbekannteren Aktivitäten vor Ort gibt. Grenzlandmuseen oder historische Orte, um die sich herum eine Zelle gebildet hat, wo daran erinnert wird, wo Ausstellungen organisiert werden, wo Menschen sich mit einem bestimmten Thema befassen, darüber einen Dokumentarfilm machen, ein Buch schreiben. Ich bin für diese Vielfalt auf den verschiedenen Ebenen, die wir haben, ungeheuer dankbar, weil dadurch viele, auch unterschiedliche Momente, Aspekte ihre Berücksichtigung finden. Selbst wenn das vielleicht ein bisschen teurer ist, ist es aber sehr viel ertragreicher, sehr viel fairer, sehr viel bunter, sehr viel demokratischer. Wie wäre das mit der Aufarbeitung der NS-Diktatur, wenn wir uns eingesetzt hätten für ein jüdisches Museum und alles andere hätte sich da anzugliedern? Oder wir hätten eine gewaltige Anstrengung gemacht und hätten die Topographie des Terrors geschaffen. Und hätten gesagt, da hat sich jetzt alles, was mit Aufarbeitung und Beschäftigung der NS-Diktatur zu tun hat, hat sich da zu sammeln, zu treffen, sich zu einigen und abzustimmen. Bin also ungeheuer dankbar für diese bunte Landschaft an Erinnerung und hoffe, dass wir die Kraft haben und das Bewusstsein haben, dies weiterzuführen.
Vielen Dank. Ulrike Poppe wollte unmittelbar antworten.
Nicht antworten, sondern noch eine kurze Bemerkung machen zum Schluss. In Stuttgart am Tag der Deutschen Einheit ist ja die Eröffnung der Ausstellung nicht zustande gekommen, weil vermummte Täter ein paar Tafeln entfernt haben. Die sind dort eingedrungen und die Polizei geht von linksradikalen oder linksextremistischen Tätern aus. Inzwischen kann man im Internet eine Stellungnahme dazu nachlesen. Und ich kann nur empfehlen, dass jeder, der etwas mit Geschichtsvermittlung zu tun hat, sich mal diese Stellungnahme durchlesen sollte. Denn da sind genau diese Mythen aufgezählt. Also die Begründung der Täter war, diese Ausstellung sei einseitig, weil die Errungenschaften der DDR nicht dargestellt worden sind. Und die werden dann dort aufgezählt. Entschuldigung, die werden dort aufgezählt. Und das ist eine wunderbare Vorlage, finde ich, um zu sehen, wo sind denn die Defizite? Was haben viele noch nicht begriffen? Was wissen viele noch nicht von der DDR? Das steht da alles drin. Das ist meine Empfehlung.
Aber genau da ist ja die Herausforderung, dass wir es schaffen, Menschen zu erreichen, die erstmal diese Aufklärung ablehnen. Dass wir Menschen erreichen, die ja nach dieser Zeit geboren sind. In welcher Form können wir die erreichen? Die Frage, stellen die sich DDR, SED-Diktatur, Stasi, was geht mich das an? So, und hier sind wir alle gemeinsam herausgefordert, wirklich Erzählweisen zu finden, dass die Menschen sich einlassen. Der Dialog mit den nächsten Generationen, und da stimme ich auch Herrn Professor Schröder zu, das ist etwas, was immer weitergeht. Ja, es gibt immer wieder weitere nächste Generationen, die ja teilweise noch mit ihrer Verwandtschaft vielleicht darüber diskutieren. Aber gerade in Westdeutschland, in Stuttgart, da gibt es halt Leute, für die ist das ganz weit weg. So, und die Frage ist ja, warum sollen die sich damit beschäftigen? Warum machen wir das Ganze hier überhaupt?
Aber die sind ja offenbar interessiert, sonst hätten sie die Aktion Richtig. Nicht gemacht. Nur sie wissen zu wenig. Sie haben ein absolut, und das sind die Defizite. Die zählen sie auf. Ja?
Also wenn ich nochmal etwas Mildes dazu sagen darf. Ich bin fast beruhigt, dass es solche Art von Widerspruch gibt. Weil da noch einmal gezeigt wird, warum, dass wir streiten müssen über den Umgang mit dieser Vergangenheit, über Einsichten, über Gewichtung. Wenn man, jeder Vergleich ist immer blöd, weiß ich, aber noch 40 Jahre nach Ende des Krieges hat eine Wehrmachtsausstellung heftige Reaktionen hervorgerufen. 40 Jahre danach. Man muss solche Vergleiche anstellen, nicht damit wir uns beruhigen, aber um zu zeigen, dass auch die DDR-Vergangenheit eine Vergangenheit ist, die nicht vergeht, genauso wie die Nazi-Vergangenheit, und dass wir uns streiten müssen über sie. Und das heißt, nicht in der Erwartung, dass wir Homogenität des Urteils erreichen. Das heißt auch Langeweile und Desinteresse. Ich will noch gleich eine Bemerkung hinzufügen. Ich bin ja in den vergangenen 20 Jahren auch ziemlich viel im Ausland gewesen. Bei jeder meiner Auslandsreisen, so wie es das Land zuließ, habe ich mich mit dem Umgang mit der Vergangenheit beschäftigt. Und es gibt ja viele ehemalige Diktaturen, egal ob in Südamerika, in Afrika, in Asien. Und immer habe ich die Feststellung gemacht, dass sie mit außerordentlichem Interesse nach Deutschland gucken. Und Deutschland für sie nicht nur faszinierend ist, weil wir so dolle Autos bauen und eine erfolgreiche Wirtschaft haben, sondern weil sie auch etwas sehen, die Deutschen haben Demokratie gelernt, Es ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Und ein Teil dieses Prozesses war dieser kritische, meinetwegen quälerische, aber jedenfalls ganz intensive Umgang mit von Vergangenheit bis hin zum Interesse daran, wie machen das denn die Deutschen, wie sind die Institutionen, die Regeln, die sie aufgestellt haben, wie sieht das rechtsstaatlich aus? Also egal, ob ich in Guatemala war oder in Chile oder Argentinien oder Südafrika oder in Kambodscha etc., überall gibt es dieses besondere Interesse und dieser interessierte Blick. Die Deutschen haben es fertiggebracht. Man kann es also hinkriegen, den Umgang mit einer lastenden, schlimmen, verbrecherischen Vergangenheit.
Vielen Dank, Wolfgang Thierse. Ohne Sie hier belehren zu wollen, darf ich hinzufügen, die Wehrmachtsausstellung war nicht 40, sondern 50 Jahre danach, was die Sache natürlich noch schlimmer machte, als sie von Ihnen dargestellt wurde. Vielen Dank. Bevor wir jetzt in den zweiten Themenkomplex eintreten, nämlich die Diskussion um Campus der Demokratie, hat Markus Meckel noch um das Wort gebeten hier aus dem Publikum.
Ja, ich dachte, man kann an der Diskussion teilnehmen. Das hatte mich gemeldet. Also werde ich einfach mal anfangen. Jetzt habe ich das Mikrofon und gebe es jedenfalls erstmal nicht wieder her. Also wenn ich jetzt einfach mal auch vielleicht ein bisschen provokativ sein kann, ist das vielleicht ja auch nicht schlecht. Ich glaube, dass wir wirklich viel geschafft haben und was Wolfgang Thierse gesagt hat, spricht ja dafür. Aber trotzdem, glaube ich, ist keine Zeit für Schulterklopfen. Also wir haben und leiden in Deutschland und gerade auch bei uns selbst immer noch an einer immens großen Provinzialität. Das heißt, auch das Schauen immer nur auf die DDR, finde ich, ausgesprochen provinziell. Wir werden die DDR nicht begreifen, ohne den größeren Zusammenhang von Kommunismus zu begreifen. Und das heißt dann eben auch in die anderen ehemaligen kommunistischen Länder zu schauen, um zu sehen, was dort passiert ist. Vieles ähnlich, aber manches auch anders. Insofern gehört es nicht nur darum, die SED-Diktatur aufzuarbeiten, sondern wirklich Kommunismusaufarbeitung zu machen. Und damit sind wir auch bei einem europäischen Thema. Wir sind uns in Europa einig über die Bewertung des Nationalsozialismus. Wir sind uns lange nicht einig über die Bewertung des Kommunismus. Und dieses auch in einen europäischen Diskurs einzubringen, halte ich für ausgesprochen wichtig. Ein zweiter Punkt, der schon angesprochen worden ist, auch von Richard am Anfang, ist die Frage Opfer. Ich glaube auch, dass es richtig ist, was alles hier zur Würdigung und der Notwendigkeit, dem mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu geben, gesagt worden ist. Aber es gibt eine ganz konkrete politische Forderung, wenn es darum geht, die gesundheitlichen Schäden für die Opfer. Bis heute haben Kommunismusopfer das Problem, dass die Umkehr der Beweislast nicht geschafft worden ist, was für NS-Opfer auch lange gedauert hat. Aber es ist ein Skandal, dass der Deutsche Bundestag das bis heute nicht hingekriegt hat. Hier muss dringend, wie ich finde, etwas gesagt werden. Und wenn man allgemein über die Dinge redet, sollte man, wie ich finde, auch sehr konkret reden. Ich würde Ulrike widersprechen und nochmal anknüpfen an das, was Richard am Anfang gesagt hat, in der Notwendigkeit der Differenzierung von Opposition und Widerstand auf der einen Seite und Opfer auf der anderen Seite. Du hast vorhin beides wieder sehr schnell zusammengebracht, die Opfer, die gekämpft haben für die Veränderung. Das stimmt so nicht. Es gibt natürlich viele, die im Widerstand waren, die Opposition gemacht haben und zu Opfer wurden. Für die gilt es. Insofern gibt es natürlich da eine Schnittmenge. Aber wir wissen alle, im Kommunismus wurden viele zu Opfern, ohne irgendetwas gegen diesen Staat getan zu haben. Auch diese müssen wir Empathie haben, diese müssen wir würdigen. Aber es ist beides deutlich auseinanderzuhalten und das sollten wir, wie ich denke, immer wieder entsprechend und angemessen tun. Und wo wir ein Defizit haben, ist eine angemessene Erinnerung an Opposition und Widerstand. In der Gedenkstättenlandschaft gibt es dafür bis heute keinen Ort. Das ist ein Defizit und das muss endlich gemacht werden. Da reicht es nicht, wenn einige private Träger in Leipzig oder in Berlin, wie die Havemeyer mal Gesellschaft so etwas dienen. Dieses muss bundesfinanziert an einer angemessenen Stelle gemacht werden. Ein anderer Punkt, den ich hier ansprechen möchte, sind die beiden Ausstellungen. Bei dir ist am Freitag, ich konnte leider nicht da sein, endlich sozusagen die Dauerausstellung gemacht worden in Hohenschönhausen. Das finde ich ausgesprochen wichtig. Ich hörte aber nur im Fernsehen in einer Bemerkung von dir und möchte da nochmal nachfragen, dass du gesagt hast, wir wollen hier nicht nur der Opfer gedenken, sondern auch der Täter. Und dafür gibt es einen eigenen Bereich. Meine Frage ist, ich halte das nicht für nötig. Ich halte die Konzeption für wichtig, dass man sagt, Hohenschönhausen wird an die Opfer erinnert und in Normannenstraße wird an die Täter erinnert. Das wäre eine angemessene Aufteilung. Die sollte, wie ich vor Jahren gefordert habe, letztlich aus einer Hand passieren. Ist nicht gewollt worden, aus absurden politischen Gründen. Jetzt haben wir aber diese Dinge, so wie sie sind. Jetzt scheinen beide das Gleiche machen zu wollen. Das heißt, in Hohenschönhausen soll jetzt auch der Täter, wenn auch vielleicht geringerer Weise, erinnert werden. Und wenn es richtig ist, vielleicht kannst du, Roland, was dazu sagen, zur Normannenstraße. Wenn dort jetzt in der Normannenstraße plötzlich auch Opferprofile Thema sein sollen, frage ich, wo wird konzeptionell über Täter, Täterstrukturen, Täterpersonen nachgedacht. Das ist der Ort für die Normannenstraße. Und ich glaube, das muss dringend dort getan werden, damit man beide differenziert, die an Stasi erinnern, einerseits an die Opfer, andererseits an die Täter, erinnert werden kann. Zum Stichwort Provinzialität gehört auch, dass wir nicht nur an Kommunismus, sondern an den Systemgegensatz erinnern sollen. Hier vor der Tür, wir haben in das Projekt, das bisher vom Bund leider nicht gefördert wird, das Projekt ein Zentrum oder ein Museum oder Zentrum Kalter Krieg zu machen, damit man endlich den internationalen Zusammenhang für deutsche Teilung angemessen zur Geltung bringt. Bis heute gibt es zwar das Land Berlin, das sich intensiv darum bemüht, der Bund ist in dieser Frage ein Totalausfall, obwohl natürlich für die nationale Ebene und für die internationalen Fragen eigentlich der Bund zuständig ist. Auch hier sehe ich ein immenses Defizit. Als letztes will ich als jemand, der mit der Stiftung Aufarbeitung verbunden ist, noch sagen, dass die Defizite finanziell, wie ich finde, auch ein großer Skandal sind, wenn man sich die Breite der Aufgabenstellungen ansieht. Auch das richtet sich mehr an die Bundesregierung als an die Beteiligten. Ganz herzlichen Dank.
Ich versuche es ganz kurz. Es tut mir leid, Markus, wenn ich mich so unklar ausgedrückt habe, dass das so völlig falsch verstanden wurde. Ich plädiere geradezu für eine Unterscheidung. Nur in den Gedenkstätten werden die Opfer der SED-Diktatur meistens als nur Opfer, als Victims nämlich dargestellt. Und diejenigen unter ihnen, die das ganz bewusst sich eingesetzt haben und widerständig waren, das kommt kaum vor. Und ich finde, das ist wichtig, das in den Vordergrund zu rücken. Das heißt nicht, dass die anderen nicht unser Mitleid bekommen müssen und natürlich auch ihre Entschädigung und all das. Aber es gibt auch diejenigen, die sich ganz bewusst für für ein anderes System eingesetzt haben. Und das muss stärker herausgebracht werden. Und in dem Zusammenhang stimme ich dir natürlich völlig zu. Es gibt dieses große Defizit, das über Widerstand und Opposition eigentlich kaum in der Öffentlichkeit was zu finden ist. Gerade hier in der Hauptstadt ein großes Defizit. Hier brauchen wir ein Zentrum für Opposition und Widerstand.
Meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir sind damit mitten im zweiten Teil unserer Diskussion, denn es gibt eine handfeste Kontroverse um das Projekt Campus der Demokratie, die einstige Machtzentrale von Stasi-Chef Erich Mielke. Ich erinnere, 7000 hauptamtliche Mitarbeiter gab es dort, soll für Besucher als öffentliche Stätte des Lernens und Begreifens, Forschung, Bildung und Diskussion genutzt werden. Roland Jahn, Sie haben gesagt, das sei ein historisch authentischer Ort, aus dem eine Schule der Demokratie mit ständiger Ausstellung, täglichen Führungen und vielen Bildungsangeboten werden kann. Hier könne man sehen, hören und fühlen, wie Diktatur funktioniert habe. Roland Jahn hat das Wort.
Sie haben das schon sehr gut zusammengefasst und ich fühle mich eigentlich auch durch das bestätigt worden, was von Diese gesagt hat, auch das durchaus, was Richard Schröder gesagt hat. Dieses Lernen aus Geschichte, das denke ich, ist schon noch etwas, was auch heute zählt. Und dabei die authentischen Orte zu nutzen, das merkt man gerade in der nächsten Generation, die an diesen authentischen Orten nochmal zusätzlich offener sind, sich mit Geschichte einzulassen. Und ich war gerade letzte Woche wieder am Point Alpha, diesen heißesten Ort im Kalten Krieg, wird immer gesagt, dort, wo die Systeme sich gegenüberstanden. Und dort waren Schulklassen aus Hessen. Und wie sie sich dort eingelassen haben in der Woche, die sie dort waren, wie sie sich geöffnet haben für die Geschichten am konkreten historischen Ort, das war schon sehr beeindruckend. Und in dem Sinne bin ich immer wieder bestätigt worden, auch bei dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist ja eigentlich schon über Jahre gegangen, dass gerade auch die Bürgertage doch sehr genutzt worden sind, dass die Menschen dieses Areal besucht haben. Es sind Tausende gewesen. Der letzte Bürgertag, da waren 6000 Menschen dort und haben sich informiert, haben dort etwas für sich mitgenommen, haben gelernt, und auch die Schülerprojekttage, die wir dort durchführen, kontinuierlich oder auch herausgehoben, dass wir mal eine größere Anzahl einladen aus mehreren Bundesländern, sodass da einige hundert Schüler an einem Tag zusammenkommen und dieses Gelände sozusagen dann auch nutzen, um zu lernen. Und deswegen ist das für mich ein Lernort, der viel Potenzial hat, und es gilt, diesen Lernort zu nutzen. In der Hinsicht, denke ich, habe ich auch viel Zustimmung bekommen. Auch der Beirat hat es durchaus unterstützt, dass wir als Stasi-Unterlagenbehörde unseren gesetzlichen Auftrag der Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Wirken der Stadtsicherheit hier an diesem Ort durchführen. Auch deswegen, weil es darum geht, eine Institution so zu organisieren, dass sie effizient ist. Also mein Anliegen, das war übrigens der Ausgangspunkt, dass wir die Berliner Standorte, die wir hier haben, in der Kalibknechtstraße, in der Zimmerstraße, in der Magdalenenstraße zusammenlegen. Ich meine, es ist kein irgendwo zu erklären, dass wir hier für viel Geld die Akten spazieren fahren in der Stadt. Es ist doch viel besser, wenn wir die Akten vor Ort haben, dort die Akten auch genutzt werden, sowohl von unserer eigenen Forschungsabteilung als auch von den externen Wissenschaftlern. So, und aus dem Gedanken, dass wir diesen Standort dort nutzen für die verschiedenen Zwecke, dass wir das Archiv dort haben, dass wir dort das Stasi-Museum haben, ist der Gedanke entstanden, weitere Möglichkeiten zu nutzen, dass wir halt aus der Kalibknechtstraße unsere Bibliothek dann auch vor Ort haben, dass wir das Wissen, was zusammengetragen worden ist, zum Thema Stadtsicherheit, zum Thema SED-Diktatur ganz konkret anbieten können. Und wenn man dann auf dem Gelände steht, dann kommt man automatisch auf diesen Begriff Campus, ein verbindender Raum ist ja die Übersetzung. Und dieser verbindende Raum ist etwas, was einfach vorhanden ist und wo auch der Stadtbezirk großes Interesse hat. Auch der Staatssekretär für Kultur in Berlin, Herr Schmitz, hat dem Gedanken durchaus da Interesse geäußert, dass das eine Chance hat, auch dieses Areal insgesamt zu entwickeln. Es ist ja so, dass dieses Areal zum großen Teil leer steht, und das ist auch eine Chance, hier stadtpolitisch ein Zeichen zu setzen, dass das eingebettet ist in einer Entwicklung, die sowohl der Aufarbeitung dient, aber auch der Entwicklung sowohl dort vor Ort in Lichtenberg, aber auch für das Land Berlin insgesamt. Und eines ist ganz besonders wichtig. Ich spreche von dem historischen Ort der Stadtsicherheit, aber dieser Ort ist nicht nur ein Ort, der für Repression steht. Dieser Ort steht auch für friedliche Revolution. Dort hat ja, erstmalig in der Welt etwas stattgefunden, dass eine Zentrale einer Geheimpolizei durch Bürger besetzt worden ist, dass die Akten gesichert worden sind, die es uns ermöglichen, aufzuarbeiten mit Hilfe dieser Akten. Das ist ein ganz wichtiger Ort, wo Schild und Schwert der Partei sozusagen stumpf gemacht worden sind. Und das, ja, ist die große Chance, dass dieser Ort auch dafür beiträgt. Und in dem Sinne freue ich mich, dass meine Einladung, diesen Ort insgesamt weiterzuentwickeln mit den Elementen der Stasi-Unterlagenbehörde, auch dieser Einladung Institutionen gefolgt sind, die beabsichtigen, dort auch sich einzubringen. Die Robert-Habermann-Gesellschaft, die ja dafür steht, für die Darstellung von Opposition und Widerstand, und ich bin Markus Meckel dankbar, dass er das nochmal angesprochen hat, hier gibt es klare Defizite. Ja, die Robert-Habermann-Gesellschaft möchte gerne die Ausstellung, die auf dem Alexanderplatz sehr erfolgreich war zur Friedlichen Revolution, dort an diesem ganz konkreten Ort der Friedlichen Revolution auf dem Hof dort öffentlich zeigen. Und das ist die große Chance, die wir jetzt haben, hier wirklich ein Zeichen zu setzen, diesen Ort als doppelten authentischen Ort auch darzustellen.
Vielen Dank, Roland Jahn, Rainer Eppelmann. Meine Frage, ist an Orten der Repression Demokratie am besten verhandelbar?
Ich möchte an das anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe und hier gehört habe. Für Bündelung der Kräfte bin ich sehr. Für mich, jetzt rede ich sehr persönlich, für mich persönlich ist die Normannenstraße der Ort, der mit Staatssicherheit etwas zu tun hat. Auch wenn es denn ganz zum Ende den Sturm gegeben hat, als Reaktion derer, die vorher unter der Staatssicherheit gelitten haben. Kann Roland Buss Mut machen? Alles, was BSCU angeht, was Stasi-Akten angeht, was Aktenverwaltung angeht, was die Erstellung von Findbüchern angeht und den Zugang zu den Akten weiter verbessert und beschleunigt, das alles zu konzentrieren, finde ich alles in Ordnung. Aber ich bin froh darüber, dass es die Bernauer Straße gibt, dass es Hohenschönhausen gibt, mit dem besonderen Blick in die Zellen hinein, wer da gesessen hat. Ich bin froh darüber, dass es Marienfelde gibt. Und ich bin froh darüber, dass es dank der Idee der Robert-Havemann-Gesellschaft eine ganze Reihe von Stelen in Berlin gibt, die auf historische Orte der Friedlichen Revolution hinweisen, da wo etwas passiert ist. Ich hätte große Sorge davor, dass wir Deutschen, die wir oft schwarz-weiß denken und handeln und meinen, jetzt müsste alles schwarz sein oder es müsste alles weiß sein. Das kann mal eine Stärke von uns sein, es ist aber auch eine Schwäche, weil es eine Fülle von Grautönen ausblendet, die eigentlich die Mehrheit ist des Lebens und auch der Menschen. Und darum wäre mir die vorhin schon angesprochene Vielfalt, das Einbringen von ganz unterschiedlichen Biografien und ganz unterschiedlichen Interessen und von ganz unterschiedlichen Ereignissen, wäre mir ungeheuer wichtig. Und ich hätte die große Sorge, dass wir ansonsten dabei wären, wenn wir jetzt alles an einen Ort packen, ich überzeichne jetzt bewusst ein bisschen, dann bekommen wir ein Politbüro der Aufarbeitung. Und das ist das, was ich auf keinen Fall möchte.
Vielen Dank, Rainer Eppelmann. Wolfgang Thierse, Politbüro der Aufarbeitung. Sie haben geschmunzelt dazu. Sie gehören ja zu den Kritikern dieses Projektes, haben an einer Stelle auch gesagt, der Campus sei Mittel zum Zweck, um die Behörde zu verewigen.
Zunächst einmal, es gibt gute Gründe dafür, die verschiedenen Abteilungen, Funktionen, Bestände der BSDU zusammenzufassen an einem Ort. Dafür sprechen starke pragmatische Gründe. Das finde ich also richtig, sowas zu machen. Aber ich bin schon nicht mehr so sicher, ob diese Idee des Campus der Demokratie dazu passt. Da teile ich die Skepsis im Urteil von Richard Schröder. Gewiss kann man, wenn man sich mit Diktatur befasst, egal ob man in ein Konzentrationslager der Nazizeit geht oder in einen solchen Ort, wo es um die Unterdrückungsmaschinerie geht, etwas mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das schon das Lernen der Demokratie ist, ich nenne es anders. Das geradezu existenzielle Gefühl für die Kostbarkeit von Demokratie und Freiheit, weil man etwas erfährt, ganz sinnlich stark von ihrer Gefährdung, von ihrer Verletzlichkeit etc., von der Notwendigkeit, sie zu verteidigen. Das halte ich für wichtig. Aber das ist gewissermaßen eine der Voraussetzungen für eine Demokratie. Die Demokratie selber ist ein Regelwerk und ein Institutionengefüge, das man erlernen können muss, was weit darüber hinausgeht. Man kann nicht in einem Nazi-Konzentrationslager sozusagen dieses erlernen, sondern bestenfalls ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig Freiheit und Demokratie ist. Aber das ist etwas anderes als ein Campus der Demokratie, der, wie du sagst, ein Lernort von Demokratie sein soll. Da würde ich an dieser Stelle wirklich bescheidener sein und sagen, das, was genuine Aufgaben von Gedenkstätten, von Unterdrückung und Diktatur ist, das soll auch dieser Ort erfüllen. Aber das darüber hinausgehende ist ein Anspruch, glaube ich, der zu viel ist, der auch daneben geht. Ich füge sogar hinzu, ich bin nicht sicher, Tom Sello, aber da bin ich ganz vorläufig, habe ich noch kein Urteil, ich bin gar nicht sicher, ob diese Stasi-Zentrale, die ehemalige, der richtige Ort ist, um an Widerstand und Opposition zu erinnern. Ob das nicht eher schlicht emotional unter die Räder kommt, dadurch, dass ich im Mielke-Zimmer sitze, dass ich diese ganze Unterdrückung erlebe und dann, ich bin nicht sicher, es ist etwas, was für mich offen ist, ich bin eher skeptisch, ich glaube das nicht. Ich war ja, wie du weißt, immer eher dafür, dass wir einen eigenen Ort finden, in dem Opposition, Widerstand, Alltag und so weiter zusammenkommen in der DDR und nicht in diesen alles überschattenden Erinnerung an die Repression, die Unterdrückung und die Verletzung von Freiheit. Also da habe ich mehr Fragen als Antworten. Ich teile also die Skepsis und glaube, das ist ein Anspruch, der glaube ich, in die Irre geht. Demokratie, Schule der Demokratien sind nicht die Orte der Unterdrückung, sondern Schule der Demokratien sind die Schulen etc. etc. etc.
Hubertus Knabe und dann Ulrike Poppe.
Ja, ich müsste eigentlich gegen die Idee sein, weil wir dann eine Konkurrenz in nächster Nähe haben. Aber ich würde auch hier plädieren, das eher pragmatisch zu sehen und habe auch diesen Begriff Campus der Demokratie als eine Art Label verstanden, um überhaupt erstmal eine Vision zu entwickeln und auch politische Kräfte und nicht zuletzt finanzielle Ressourcen zu mobilisieren, um dann auch etwas aus diesem jetzt doch noch weitgehend brachliegenden Gelände zu machen. Dass das schade um diesen Ort ist, ich glaube, das liegt auf der Hand. Es war auch sicher ein Fehler, diese Gebäude alle der Deutschen Bahn zu übereignen, was es jetzt so schwierig macht, dort auch vernünftig zu operieren. Und ich denke, man kann das auch nicht so am grünen Tisch, wie das bei Markus Mecke jetzt anklang, trennen, sozusagen der einen, an dem einen Ort, da machen wir die Täter, an den anderen die Opfer. Zum Verhör gehören immer zwei. Da sitzt der Verhörte und da sitzt der Vernehmer. Und deswegen wollen natürlich die Leute, die nach Hohenschönhausen kommen, wissen, wer war denn das, der da verhört hat? Wo kam der eigentlich her? Was ist aus dem geworden? Das sind die Fragen, die man sich sofort stellt. Wie war das auch organisiert? Gab es da Dienstpläne? Gab es da Vorschriften, wie man so ein Geständnis produziert? Und umgekehrt kann man natürlich auch nicht über die Stasi sprechen, ohne über diejenigen, die unter ihr zu leiden gehabt haben. Das liegt ja auf der Hand. Und es gibt auch ein ganz pragmatisches Argument, finde ich, in diesem Zusammenhang. Die Besucher entscheiden sich normalerweise für einen Ort. Die machen nicht so ein Gedenkstättenhopping und erst die Täter, dann die Opfer und dann vielleicht noch den Widerstand und am Abend, keine Ahnung, Musical hinterm Horizont oder so. Das ist eher unrealistisch, sondern man muss schon an einem Ort eine Gesamterzählung bieten, mit natürlich bestimmten Schwerpunkten. Und das große Plus dieses Ortes ist vor allem die authentische Zentrale des Ministers, die auch eine große in Anführungsstrichen vielleicht gesetzt Aura hat, die man also, die eine Kraft hat, die auch der Anlass ist, überhaupt dorthin zu fahren. Sonst könnte man sich auch andere Plattenbauten anschauen. Ich finde auch eine große Attraktivität dieses Ortes, die man stärken sollte, dass dort dieses Archiv liegt und dass sozusagen das Gedächtnis dieses Überwachungsapparates dort immer noch physisch liegt, und das sollte man auch stärker zugänglich machen. Und das Dritte, was dorthin gehört, ist eben eine Ausstellung, die den Besuchern diese Geschichte mehr erklärt. Und da sehe ich verschiedene Aspekte. Ich denke, auch im Vordergrund müsste die Staatssicherheit stehen und damit zusammenhängend der Überwachungsapparat. Aber ohne Opfer geht es nicht, das habe ich schon gesagt. Und man muss natürlich auch die Auftraggeber benennen. Deswegen kommt man gar nicht umhin, über die SED-Diktatur insgesamt zu sprechen. Und man muss auch an diesem Ort über diejenigen reden, die sich dem entgegengesetzt haben. Sonst hätte es ja gar keine Stasi gegeben, wenn alle nur Ja und Hurra gerufen hätten. Deswegen kommt man auch um dieses Thema nicht herum. Und ich finde in der Tat, ganz pragmatisch beurteilt, es wäre schön, wenn wir ein Place de la Bastille hätten, wo man ein schönes Widerstandsmuseum errichten könnte. Aber ganz pragmatisch, glaube ich, werden wir nicht zwei Orte nochmal politisch und finanziell auch durchsetzen können. Und deswegen bin ich sehr der Meinung, dass die Geschichte oder die Gedenkstätte deutscher Widerstand, römisch 2 sozusagen, durchaus an diesem Ort funktionieren kann. Ich meine, wo ist die Gedenkstätte Deutscher Widerstand 1 untergebracht? Im Bendlerblock. Das ist auch kein Ort des Widerstandes, sondern das ist ein Ort der Repression, wo die Leute erschossen worden sind. Und insofern, glaube ich, kann man das dort durchaus funktionierend machen. Und nochmal, um auf das Label zurückzukehren mit dem Campus der Demokratie, ich würde mich daran jetzt nicht so festhaken. Vielleicht fällt uns ein besseres Label ein, was diese Funktionen zusammenfasst. Aber eines möchte ich doch nochmal deutlich machen aus unserer pädagogischen Arbeit mit Schülern. Die Details, wer Mielkes dritter Stellvertreter war, das ist für diejenigen, die dorthin kommen sollen, wirklich nicht so wichtig wie das kleine Einmaleins der Demokratie. Insofern glaube ich, wird man gar nicht umhin kommen, auch in der Bildungsarbeit hier eben über Demokratie zu sprechen und vielleicht erst sich die Mielke-Suite anzugucken, dann die Ausstellung und am Schluss nochmal mit der Schulklasse einfach ein bisschen Demokratieerziehung oder Unterricht machen. Das sind Orte, wo man das, glaube ich, auch deshalb tun kann und sollte, weil die Schüler emotional bereiter sind, als wenn du das in der Klasse machst und du schlägst das Lehrbuch Politische Bildung, Seite 45 auf, wie ist die Bundesrepublik Deutschland aufgebaut, Verfassungsorgane. Das geht in das eine Ohr rein und in das andere Ohr raus. Aber wenn man, wie Wolfgang Thierse so schön gerade nochmal gesagt hat, diesen Schock auch, dass es anders sein kann, auch nutzt, um hier die Demokratie den jungen Leuten näher zu bringen, dann fände ich, wären wir sehr viel weiter und das wäre ein großer Gewinn.
Roland, ja.
Also ich kann verstehen, dass man im ersten Moment sagt, der Begriff Campus der Demokratie, der irritiert. Das ist durchaus nachvollziehbar, warum an diesem Ort so ein Begriff. Und mein Ansatz ist ja gewesen, dass wir einfach nicht stehen bleiben können bei diesem Stasi-Museum, diesem Stasi-Archiv, weil auch in den Akten wird es deutlich, das sind Zeugnisse von Repression, aber es sind auch Zeugnisse von Freiheitswillen. Und gerade wenn ich ausländische Besucher habe, wenn aus den arabischen Ländern Besucher da sind, wenn aus den Diktaturen von Oppositionsgruppen, Weißrussland, China vermittelt über die Böll-Stiftung Menschen da sind, gerade da ist dieses Signal, Diktatur ist überwindbar, ein ganz, ganz wichtiges. Und ich glaube, auch für die nächste Generation, Campus der Aufarbeitung, da muss man arbeiten, sagen sich die Schüler. Campus der Demokratie, da kann ich teilnehmen, da kann ich was lernen für mich hier und heute. Warum tun wir das Ganze? Wir dürfen es doch nicht verleugnen. Es ist ein Lernen für Demokratie. Politische Bildung, der Begriff beinhaltet das schon, dass wir etwas erfahren, etwas an Wissen uns aneignen, um in dieser Gesellschaft besser mitwirken zu können. Und ich stehe dazu, je besser wir Diktatur begreifen, umso besser können wir Demokratie gestalten. Das ist kein Selbstläufer, das ist kein Automatismus. Aber wir haben eine bessere Chance, dass wir aus dem, was war, lernen. Gerade bei grundsätzlichen Fragestellungen, wenn es um individuelle Verantwortung geht. Das ist für mich das Entscheidende. So, und natürlich kann man auch sagen, na ja, dann ist es halt ein Campus für Demokratie. Klar, aber dann ist es ein Signal. In Cottbus haben Häftlinge ihr eigenes Gefängnis gekauft. Und die haben es Zentrum für Menschenrechte genannt. Das Gefängnis von Cottbus heißt Zentrum für Menschenrechte. Und sie haben mir erklärt, warum. Weil sie für Menschenrechte im Gefängnis saßen. Weil sie mit ihrem Anspruch für Menschenrechte auch heute stehen wollen und den nachfolgenden Generationen deutlich machen wollen, dass die Menschenrechte sich durchgesetzt haben. Dass dieses Gefängnis nicht auf Ewigkeit sozusagen Menschenrechte unterdrückt hat. Und dieses Signal zu setzen, es ist überwindbar, es ist ein Ort, ja, wo man Maßstäbe auch formulieren kann für die Gesellschaft hier und heute, es ist wichtig. Und das, denke ich, ist der Gedanke. Und zusätzlich muss man ja auch noch sehen, als Stasi-Unterlagenbehörde haben wir 3 Elemente. Und im Übrigen heißt das auch nicht für die Ewigkeit. Dort ist ein Archiv, dort ist ein Museum und dann haben wir das 3. Gebäude, dann der Bibliothek und Veranstaltungssaal. Welches Türschild da draußen dran steht, das ist wirklich zweitrangig. Eins ist klar und Richard Schröder hat es gesagt, die Unterrichtung der Öffentlichkeit, das ist eine Daueraufgabe. So, welche Strukturen, welche Behörde oder sonst was, darüber soll Politik sich auch Gedanken machen. Wir werden uns mit unseren Kompetenzen damit einbringen. Und das ist doch das Entscheidende. Hier ist eine Chance, auch eine Liegenschaft. Ja? Wollen wir, dass der Tango-Club dort einzieht, die sich schon beworben haben beim Vermieter? Wollen wir das? Oder, ich habe da nichts dagegen, aber in diesem Gebäude, was als Bibliothek sehr gut nutzbar ist, der Tango-Club soll rundherum sein. Und das ist ja das Spannende. Ich habe die Idee in die Welt gesetzt und sofort hat sich eine Professorin der UdK gemeldet, die mit ihren Studenten einzelne Gebäudeteile schon mal entworfen hat. Wie könnte sich das entwickeln als Stätte der Kultur? Wie könnte sozusagen das Vergangene und das Zukünftige an diesem Ort gemeinsam entwickelt werden. Und plötzlich ist ein Elan entstanden. Ja, der Stadtbezirk hat einen Auftrag gegeben, Stadtbau beauftragt, dieses ganze Gelände sozusagen mit seinem Potenzial genau zu untersuchen. Und das ist doch das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch, dass da auch nach vorne gedacht wird und nicht nur gesagt wird, so das ganze Areal lassen wir mal so einfach laufen, sondern zu sagen, wir haben hier einen Ort, wo bestimmte Aufgaben wahrgenommen werden, der Erinnerung, aber wir haben auch einen Ort, der ergänzt werden kann, wo Ansprüche, die wir an diese Gesellschaft haben, diskutiert werden und dieser Ort sich insgesamt weiterentwickelt für die Stadt, für das Land und auch für die Bundesrepublik insgesamt.
Roland Jahn, Sie haben ja auch, glaube ich, bei anderer Gelegenheit gesagt, Sie würden gerne die Rolling Stones auf den Dächern Musik machen hören dort. Ich habe mich gefragt, warum nicht auch Barbara Streisand oder Phil Collins, aber mal Spaß beiseite. Ulrike Poppe, brauchen wir das?
Da muss ich schon noch einen Satz sagen, nicht, dass es heißt, der Jan ist ein Spinner oder sowas. Unsere Aufgabe ist die Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Wirken der Stadtsicherheit. Und gerade jungen Menschen zu vermitteln, dass man wegen seiner Liebe zu einer bestimmten Musik in Knast kommt, auch das gehört dazu. Und dass im Jahre 1969 in Berlin hier das Gericht und in der ganzen DDR das Gerücht rumging, dass die Stones auf dem Springerhochhaus hier an der Mauer spielen. Das ist eine Tatsache. Und in den Akten finden wir die Fälle. Dort finden wir diejenigen, die wegen ihrer Liebe zu Rolling Stones eingesperrt wurden. Ja, das gilt es doch darzustellen. So, und wenn wir sozusagen dieses darstellen und die Rolling Stones würden sagen, Mensch, wir würden gerne mal denen die Hand schütteln, die für uns im Knast saßen, ja, dann ist es doch gut. Da muss man einfach die Rolling Stones fragen und gucken, ob sie das Konzert von 1969 nachholen.
Ulrike Popp.
Ich war am 7. Oktober 1969 auf dem Spittelmarkt und bin nur sehr, sehr knapp, damals konnte ich noch gut und schnell rennen, einer Verhaftung entronnen. Aber andere, ich habe gesehen, also massenhaft haben sie Menschen verhaftet und die sind auch von der Schule geflogen, wenn sie noch Schüler waren, was ich damals auch war. Ich bin sehr dafür, dass man diesen Ort nutzt, um als Lehrwerkstatt sozusagen, um zu zeigen, was die Diktatur bedeutet hat und wie das Leben in Unfreiheit aussieht. Ich fürchte aber, dass mit diesem hohen Anspruch, mit der Bezeichnung Campus der Demokratie Erwartungen geweckt werden, die so lange nur Aufarbeitungseinrichtungen dort untergebracht sind, nicht erfüllbar sind. Es sei denn, die Bundeszentrale fasst sich ein Herz und gibt diesen schönen Standort auf und zieht nach Lichtenberg. Das habe ich mir schon gedacht, dann wäre das was anderes. Aber so, glaube ich, ist einfach die Bezeichnung eine falsche. In der Sache finde ich es richtig, aber die Bezeichnung, ich glaube, da muss man nochmal nachdenken. Vielleicht fällt uns noch was Originelleres ein und was Passenderes ein, das ohne Frage. Was die Ausstellung der Havemann-Gesellschaft betrifft, so könnte ich mir natürlich auch sehr gut einen anderen Ort vorstellen, hier in der Stadtmitte. Nur seit vielen, vielen, vielen Jahren wird gesucht und es ist praktisch... Es ist jetzt die letzte Möglichkeit, die uns bleibt, und ich würde da auch dem Pragmatismus den Vorrang geben. Es ist kostengünstig, es beinhaltet Synergieeffekte, es besteht eine Möglichkeit, diese Ausstellung endlich mal aufzubauen und damit ein Defizit zu beheben, hier in Berlin zum Jahrestag des Mauerfalls im nächsten Jahr. Und auch wenn die Verbindung Staatssicherheit und Opposition immer nur sozusagen einen Strang beleuchtet, so gibt die Ausstellung selber doch sehr viel mehr Dimensionen her. Und deshalb bin ich letztlich dafür, diese Ausstellung auch dort aufzubauen, weil der Stadtbezirk auch dahinter steht und weil ich auch die Hoffnung habe, dass das dazu beiträgt, damit dieses Mal ein sehr lebendiger Ort wird.
Wolfgang Thierse wollte noch etwas nachtragen.
Es gibt eine Gedenkstättenkonzeption des Bundes, in der ziemlich ausführlich beschrieben wird, dass der Gesamtstaat Verantwortung übernimmt für den Umgang mit unserer Geschichte und verfolgt dabei drei einfache Ziele. Erstens, Würdigung, Erinnerung an die Opfer. Das ist zweitens, Aufklärung über Geschichte. Und drittens, tun wir das um der Demokratie willen. Und dies gilt für alle NS-Gedenkstätten, Konzentrationslager und für die unterschiedlichen Erinnerungsorte an die SED-Diktatur. Also, erinnern um der Opfer willen, Aufklärung und Orientierung auf die Demokratie, das gilt für alle. Was ist dann das Besondere eines solchen Campus für Demokratie? Das bleibt die offene Frage. Und solange sie mir nicht überzeugend beantwortet erscheint, bleibt meine Skepsis. Da ist der Einwand von Rainer Eppelmann ja nicht ganz falsch, dass darin ja auch sozusagen wiederum ein Zentralisierungsversuch steckt, den ich nicht für überzeugend und nicht für notwendig halte.
Also,
Ich dachte, das ist schon ein Plädoyer jetzt, dass du dich angeschlossen hast, diesen Gedanken. Weil die ersten drei Punkte aus dem Gedenkstättenkonzept, würde ich sagen, das ist meine Motivation, das Gedenkstättenkonzept hier umzusetzen. Das ist sozusagen mein Antrieb, hier verantwortlich mit den Ressourcen umzugehen. Und das ist doch das Entscheidende. Wir müssen einfach auch die Gelegenheit nutzen, die dort auf diesem Gelände da ist. Das hat nichts mit Zentralisierung zu tun. Ich bin kein Anhänger von Zentralismus. Ich bin kein Anhänger von übergroßen Verwaltungen. Ich bin dafür, dass Aufgaben erledigt werden, so wie die Gesellschaft sie auch stellt. Und die drei Punkte, die im Gedenkstättenkonzept stehen, das sind die Aufgaben, die anstehen. Wo und wie können wir das am allerbesten machen? Wie können die Ressourcen am besten verteilt werden? Das ist so die entscheidende Frage. So, und in der Hinsicht kann ich nur sagen, einfach machen und schauen, wie sich es entwickelt. Ich sage da nicht, die Stiftung Aufarbeitung soll dorthin oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe einfach gesagt, ich lade dazu ein, dieses Gelände zu nutzen, mit dem Anspruch, Demokratie zu leben. So. Die Stasi-Unterlagenbehörde, so wie sie jetzt existiert, bringt sich dort praktisch ein, indem ja, das Archiv dort ist, indem dann die Bibliothek und die Forschungsabteilung dort ist, indem das Stasi-Museum da ist. Auch das ist ja ein neuer Durchbruch. Wir haben es endlich geschafft, nach 20 Jahren Auseinandersetzung, dass wir gemeinsam mit dem Bürgerverein Astag dort dieses Stasi-Museum betreiben. Das war vorher ein Gegeneinander von gesellschaftlicher Initiative und staatlicher Institution. Wir haben es geschafft, mit einem Kooperationsvertrag hier gemeinsam zu gehen. So, und so wünsche ich mir das auch mit anderen. Die Union der Opferverbände, die sitzen dort auch. Dort gibt es noch andere Initiativen, die dort sitzen, Bürgerkomitee 15. Januar und sonst was. So, das hat aber nichts mit Zentralisierung zu tun. Das hat einfach damit zu tun, das Gelände zu nutzen. Das Gelände zu nutzen als ein Ort des Lernens für Demokratie. Und auch die Kraft dieses authentischen Ortes zu nutzen. Ja, wer auf die Idee kommen würde, dass die Akten, selbst wenn mal das Bundesarchiv dafür zuständig wäre, nach Koblenz oder Lichterfelde sollten, da kann ich nur sagen, das ist aber sozusagen ein bisschen geschichtsvergessen. Weil genau das sozusagen dann verloren geht. Genau dieser authentische Ort, das macht es ja aus, sozusagen, auch die Überwindung deutlich zu machen. Die Bastille ist angesprochen worden. Ja? Auch beides wahrzunehmen, Repression und Überwindung.
Ich würde vielleicht gerne noch kurz zum Namen was ganz sagen. Kurz, ja. Ein, zwei Sätze nur. Es gibt ja auch im NS-Bereich Vorbilder, zum Beispiel das Reichsparteitag-Gelände Nürnberg. Würde man wahrscheinlich auch nicht Campus der Demokratie nennen, obwohl man da viel über Demokratie letztlich lernen kann, wie diese Ganoven an die Macht gekommen sind und so weiter und so fort. Dann sollte man tatsächlich vielleicht begrifflich etwas abrüsten und vielleicht sagen Dokumentationszentrum SED-Diktatur oder DDR-Dokumentationszentrum. Das ist nicht so schön prickelnd wie dieser Campus der Demokratie, aber letztlich ist das Label nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, was dort tatsächlich zu sehen ist und was dort gemacht wird.
Klar, der Begriff, ich sage, in 10 Jahren müssen wir schon der nächsten Generation erklären, was SED war. Ja, Campus der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Diktatur, würde das dann heißen. Wir können ja das Wort Ungetüm von der Landesbeauftragten nochmal aufführen. Ja, es war schon schlimm, dass es Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik hieß. So, sondern einfach Begriffe finden, womit eine junge Generation was anfangen kann. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun?
Hohenschönhausen kannte vor 15 Jahren kein Mensch. Inzwischen ist das wirklich nicht nur national, sondern international bekannt. Man kann auch einen Begriff prägen und muss sich nicht an ausgetretenen Faden orientieren.
Aber wenn ein einfacher Begriff, der nochmal ein Signal setzt, für was wir das alles machen, wenn er da ist, ja, warum soll man dann einen anderen wählen? Bitte, jeder kann, wir können eine Volksabstimmung drüber machen.
Meine Damen und Herren,
oder ein Wettbewerb oder sonst was. Ich kann nur sagen, gerne, man kann auch über die Begriffe dann noch streiten. Wir können diskutieren über solche Begriffe. Aber entscheidend ist doch, dass dieses Gelände einfach genutzt wird. So, Und selbst wenn denn die in ein Gebäude die Tango-Schule einzieht, in das andere ein Hostel einzieht, für die Jugendlichen, die eine ganze Woche da sind und die dann auch nach Hohenschönhausen fahren und zur Stiftung Mauer fahren, die Vielfalt dieser Stadt nutzen, auch Topografie des Terrors besuchen, all das, darum geht's doch. Dort ist ein Gelände, was genutzt werden kann. Dahin geht die Einladung.
Vielen Dank, Roland Jahn. Das war unsere Diskussion, Praxis der Aufarbeitung im Allgemeinen und im Besonderen die Diskussion um den Campus der Demokratie. Ich möchte mich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, bei Frau Poppe und den Teilnehmern bedanken für ihre hellsichtigen Argumente. Bin gespannt, wie die Debatte weitergehen wird, denn der Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat uns ja versprochen, ein Schlussstrich unter das begangene Unrecht kann und werde es nicht geben.